Der Podcast für große Menschen.
Hallo, schön, dass Sie unserem Podcast Herzensangelegenheiten im Gespräch vom AWO-Kreisverband Ebersberg angeklickt haben. Mein Name ist Gabriele Pfanzelt und meine Gesprächspartnerin heute ist die Gabi Gürtler. Gabi Gürtler ist gelernte Erzieherin, hat viele Jahre Erfahrungen gesammelt im Gruppendienst. Ich hatte das Glück, viele Jahre mit ihr auch zusammenzuarbeiten in einer zweigruppigen Einrichtung auf Schloss Zinneberg. Das klingt so traumhaft, wie es war. Schloss Zinneberg war für mich die Insel der Glückseligkeit. Die Gabi Gürtler hat im Anschluss daran auch Leitungserfahrungen gesammelt, ist dann wieder zurück in den Gruppendienst gegangen und hat parallel dazu die Multiplikatorinnen-Weiterbildung Kinderstube der Demokratie gemacht und besetzte damit dann auch die Stabsstelle Partizipation bei uns. Wir haben damals mit einem Tag in der Woche angefangen. Mittlerweile macht sie es ausschließlich, dass sie unsere Einrichtungen begleitet und unterstützt in den Themen, die individuell in den Häusern aktuell sind. Das macht sie, indem sie hospitiert, indem sie mit einzelnen Fachkräften oder in Kleingruppen oder in den Großteams in die Reflexion geht, Erarbeitungsmaterialien mitbringt. Sie hat ein breites Portfolio an Teamfortbildungsangeboten, die mittlerweile weit über die Partizipation hinausgehen. Und das komplexe Thema Kinderschutz im Allgemeinen mitunter abdecken. Passend zum Thema hat sie oder haben wir beide den ersten Zyklus bei der Frau Ballmann, Institut Bildungsinstitut Lernmehr, Multiplikatorinnen Weiterbildung für Fachkraft für gewaltfreie Pädagogik machen dürfen und sie hat noch eine Weiterbildung zu einer videogestützten Methode, die die Interaktionsqualität in den Einrichtungen verbessert. Liebe Gabi, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Habe ich was vergessen?
Nee, das war jetzt schon ganz schön viel.
Ja, wir haben es angedacht.
Genau. Mitunter bin ich aber auch noch Mama von einem Sohn und der hat mich bezüglich Partizipation auch nochmal ganz nachhaltig geprägt.
Und auch an deine Grenzen gebracht.
Natürlich, wie wahrscheinlich jedes Elternteil.
Genau. Das gehört dazu, die Grenzgänge. Gabi, zum Einstieg, gib uns einen Einblick. Was heißt eigentlich Partizipation? Was können wir uns vorstellen unter deiner Grundausbildung, Kinderstube der Demokratie? Und warum investieren wir so viel Zeit, so viel Energie und Geld, damit diese Partizipation in der Praxis auf den Boden kommt?
So, gleich mal drei komplexe Fragen.
Kurz,
ich bemühe mich. Partizipation, ich finde nach wie vor das Zitat von Richard Schröder da immer sehr passend, der sagt, Partizipation heißt, dass Kinder an allen sie betreffenden Entscheidungen, die sie selbst betreffen und die das Leben der Gemeinschaft betreffen, beteiligt sind und dass man auch gemeinsam Lösungen sucht für Probleme. Und da steckt, finde ich, schon ganz schön viel drin. Also es geht um Entscheidungen treffen, was mich selbst betrifft als Kind. Das geht an im Kita-Alltag. Essen, Schlafen, Kleidung sind da so zentrale Themen. Und auch das Leben der Gemeinschaft. Das sind so klassische Partizipationsthemen, die einem vielleicht als erstes einfallen würden. Wie, welches Fest feiern wir? Wie schaut die Raumgestaltung aus? Und so weiter. Und immer wenn viele Menschen zusammenkommen, entstehen ja auch Probleme und Herausforderungen, Konflikte. Und da gilt es eben, gemeinsam Lösungen zu suchen. Und das Entscheidende, finde ich, ist so, Entscheidungen treffen hat immer was mit Machtabgabe zu tun. Also wenn ich den Kindern wirkliche und ernsthafte Partizipation ermöglichen möchte, gehört es dazu, zu gucken als Fachkräfte, wo behalten wir unsere Macht und wo entscheiden wir? Und wo geben wir unsere Macht ab und lassen es die Kinder selbst entscheiden oder zumindest mitbestimmen? Also es gibt ja unterschiedliche Stufen der Partizipation. Die geringste ist die Information, wenigstens sie zu informieren, wenn man was ändert. Zum Beispiel, oder warum es heute nicht in den Garten gehen kann.
Genau, zu wissen, warum etwas über ihre Köpfe hinweg entschieden worden ist.
Das war gerade in der Corona-Zeit ja immer so, das war so das Wenigste, was wir tun können, den Kindern mitzunehmen und sie ihnen da eine Information zu geben, warum auch viele Rechte eingeschränkt worden sind. Genau, und dann gibt es halt die Mitbestimmung und die Selbstbestimmung. Das sind so die Stufen. Also das ist mal der Einblick, was überhaupt Partizipation ist. Von dem her fängt es immer erstmal mit uns Erwachsenen an. Deswegen ist für mich auch Partizipation eigentlich eine Haltung. Weil es darum geht, wie sehe ich das Kind? Und dieser Blick beeinflusst ja auch mein Handeln, wo ich bereit bin, Macht abzugeben.
Ja, und das hat ganz viel mit der eigenen Biografie zu tun. Also das haben wir mittendrin, aber...
Genau.
Anderes Thema.
Genau. So, das war jetzt so die Frage, was ist Partizipation? Dann war jetzt noch die nächste, jetzt musst du mir nochmal
helfen. Kurzen Einblick, deine Ausbildung, Kinderstube der Demokratie, was können wir uns vorstellen darunter?
Also es ist zwei maßgebliche Personen, ist die Reinhard Nauer und der Rüdiger Hansen, die haben das Institut für Partizipation und Bildung gegründet eben. Und waren schon vor 30 Jahren da ganz aktiv in dem Thema drinnen.
Aber nicht in Bayern.
Schleswig-Holstein.
Ja.
Genau, die haben auch schon ganz frühzeitig dort auch in den Gemeindewesen und so weiter Partizipation für die Kinder festgeschrieben. Und die haben eben, damals wollte man eben herausfinden und haben ein Projekt gegründet, wie Partizipation auch mit jüngeren Kindern ermöglicht werden kann. Also so im Jugendalter wurde das ja schon mehr gemacht, aber wie kann das wirklich mit Kindergarten oder auch mit Krippenkinder funktionieren? Und so diesem Forschungsthema und auch die Umsetzung in der Praxis hat sich das Institut angenommen. Und in der Ausbildung, also die ist sehr intensiv, die ging über, glaube ich, 15 Monate, auch immer wöchentlich Blöcke. Ja, beinhaltet eigentlich alles, eben ganz viel auch eben überhaupt mit sich und mit seiner Person sich auseinanderzusetzen, mit seiner Macht, mit seinem Bild zum Kind wirklich mal auseinanderzusetzen, bis hin natürlich zu den Methoden, also wie arbeitet man mit den Teams dann. Hat natürlich ganz viel Raum eingenommen. Und dieses Institut hat zwei maßgebliche Verfahren eben entwickelt. Das eine ist das Beteiligungsprojekt. Man hört schon, da geht es um Beteiligung, um diese klassischen Mitbestimmungsthemen. Das ist so ein sanfter Einstieg, sage ich mal, mit Teams, weil es ist für Fachkräfte einfacher früher gewesen, die Kinder vielleicht mal bei einer Raumgestaltung mal entscheiden zu lassen. Und sich da heranzutasten, wie gleich um so wichtige Selbstbestimmungsthemen. Darf ein Kind wirklich ohne Jacke rausgehen? Und mit diesem Beteiligungsprojekt erlernen die Fachkräfte sozusagen alles, was nötig ist, um Kinder zu beteiligen in so einem Projekt. Also sie erlernen Meinungsbildungsprozesse zu gestalten, die Methoden, die man dazu braucht, Entscheidungsverfahren, und auch im Team gemeinsam sich auf ein Recht zu verständigen. Weil, und das ist das Wichtige, und deswegen kommt der zweite Baustein dazu, der Kinderstube der Demokratie, die Verfassung. Es genügt eben nicht nur nach meiner Willkür als Fachkraft zu sagen, ach ja, heute sage ich, ihr braucht keine Matschhose anzuziehen und heute oder diesen Monat dürft ihr mal das Fest mitbestimmen. Weil ich gerade gut drauf bin, es passt mir ganz gut in meinen Zeitplan rein und ich habe heute Lust dazu, sondern das darf eben keine Willkür mehr sein, sondern den Kindern sollen verbindliche Rechte zugeschrieben werden und verbindlich heißt, dass alle im Team auch den Kindern dasselbe Recht geben. Weil sonst ist ja das Kind wieder abhängig, zum Beispiel wenn man jetzt in Gruppen noch arbeitet, in welcher Gruppe bin ich? Das ist auch manchmal ganz interessant, so zu sehen. In der einen Gruppe hat die Erzieherin, der Erzieher früher rausgerufen, so, Matschhose wird angezogen. Dann kommen die Gruppe, die Kinder der gelben Gruppe raus und sagen, warum müssen wir Matschhose anziehen und die anderen nicht?
Genau.
Und deswegen braucht es eben auch diese verbindlichen Rechte. Und das wird in der Kinderstube der Demokratie mit einer wirklich einer Kita-Verfassung erarbeitet, wo dann jedes einzelne Alltagsthema angeguckt wird und überlegt wird, geben wir da als Team gemeinsam die Macht ab und die Kinder erhalten Mitbestimmung und Selbstbestimmung oder sagen wir, nein, da behalten wir die Macht und dann aber immer und wie begründen wir es? Das ist das Entscheidende. Und das ist ein sehr umfangreicher Prozess.
Ja. Diese Verlässlichkeit für die Kinder ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man nicht abhängig ist von irgendwelchen Stimmungen oder die eine lässt zu, die andere lässt es nicht zu. Wobei ich da ein wunderbares Beispiel aus einer Einrichtung gehört habe. Auch der Klassiker, die eine Kollegin, die hat überhaupt kein Problem, wenn die Kinder ganz hoch auf den Baum klettern und die andere kriegt schon die Krise, wenn die den Baum nur umarmen. Und die haben tatsächlich die Lösung gefunden, dass sie diesen Baum markiert haben mit unterschiedlichen Farben. Also die eine Möglichkeit ist, dass einfach die Kollegin, die damit keine Probleme hat,
in der Regel
den Baum übernimmt.
Ja.
Und die haben es aber so gemacht, die haben den unterschiedlich farblich gekennzeichnet und die Kinder wussten, die Farbe Gelb ist X, die Farbe Orange ist Kollegin Y und wussten dann, wie hoch sie jeweils gehen können, je nachdem, welche Kollegin oder welcher Kollege gerade Aufsicht hat im Garten. Finde ich auch einen wunderbaren Kompromiss, wenn man... Bei der Verfassung geht es ja darum, einen Konsens im Team zu finden. Und Konsens finden ist schwierig. Und das ist eine Möglichkeit, die Kinder nicht zu beschneiden, zumindest nicht komplett zu beschneiden, aber auch eine tragbare Lösung für alle Beteiligten zu finden.
Weil es nützt nämlich nichts, wenn Fachkräfte dann nur einfach sagen, okay, dann gehe ich halt mit, weil sie sich unter Druck gesetzt fühlen, weil sie können es letztendlich dann nicht leben. Und dann haben die Kinder das Recht wieder nicht. Und deswegen ist es immer eben so wichtig, da diesen Konsens zu finden. Der Rüdiger Hansen hat immer gesagt, was können wir tun, damit es allen gut geht? Und was brauchen wir dazu? Was brauchen die Kinder dazu? Und dieses, was brauchen die Kinder? Also das ist so, finde ich, so ein Leitsatz, den man immer sich in Partizipationsprozesse eben auch vor Augen führen muss. Also was brauchen die Kinder, um vielleicht auch zu verstehen, warum ich jetzt bei der einen Kollegin nicht so hochklettern kann. Weil Kinder sind eigentlich von Grund auf kooperativ.
Absolut.
Aber wenn man natürlich nur sagt, geh runter, dann können sie es nicht. Und wenn man ihnen aber dann mitnimmt und vielleicht auch mit meiner Geschichte, ich fantasiere jetzt mal, die Kollegin einfach selber mal als Kind vom Baum gefallen ist oder mal einen blöden Unfall in der Kita hatte und deswegen Ängste hat. Wenn man da mit den Kindern sich da offenbart und es eben sie informiert, zum Beispiel wieder bei Partizipation, dann sind Kinder wahnsinnig kooperativ.
Und übernehmen Verantwortung.
Genau. Und da sind wir wieder bei der Gemeinschaft.
Genau. Die dritte Frage war, warum?
Warum?
Zeit, Energie, Geld. Jede Menge von allen drei Komponenten.
Also so ganz kurz gefasst könnte man natürlich sagen, wir haben gar keine Wahl, sondern es ist eben kein nice to have, sondern es ist gesetzlich einfach vorgeschrieben. Das ist schon mal sowas mit... fange ich auch gerne in den Fortbildungen damit an oder habe früher angefangen, jetzt ist es ja mittlerweile bekannt, es ist jetzt nichts mehr Neues, aber vor 10 Jahren, die Gesetze gibt es zwar schon länger dazu, aber so richtig in der Praxis, die Reichweite dieser Gesetze, weil in Paragraph 8 steht da, dass die Kinder in allen sie betreffenden Entscheidungen beteiligt werden müssen, also im SGB 8, Paragraph 8. Und auch in Paragraph 45 ist auch, es führt dazu, dass die Betriebserlaubnis entzogen werden könnte, wenn den Kindern nicht Rechte zur Beteiligung und zur Beschwerde eingeräumt werden.
So ist es. Und im Zuge des Bewusstwerdens, wie bedeutsam der Kinderschutz ist und wie viel Luft wir nach oben diesbezüglich noch haben in unserer Gesellschaft, in unseren Schulen, in unseren Kitas. Gibt es genügend Studien dazu? Hat ja auch das Gesetz da nochmal in den letzten Jahren an Fahrt aufgenommen.
Total.
Und nochmal das Ganze verschärft und die Kontrollmechanismen einfach da nochmal ganz anders aufgestellt.
Genau, und warum ist es eben gesetzlicher, warum hat es so eine Bedeutung, warum stehen auch wir so dahinter, dass es nicht nur auf dem Papier steht, sondern dass die Einrichtungen das wirklich leben, sind so drei zentrale Schlagwörter. Eins, das größte hast du schon genannt, der Kinderschutz, Bildung und Demokratiebildung. Kinderschutz ist einfach, also erstens eben, wenn Kinder ihre Rechte eben kennen und wissen, schon von Anfang an spüren, meine Meinung wird ernst genommen, dann trauen sie sich einfach, ihre Grenzen auch zu artikulieren und auch für ihre Grenzen einzutreten. Und das ist aktiver Kinderschutz, wenn ich nicht die Erbse probieren muss. Und sie erfahren ganz viel Selbstwirksamkeit, das alles führt zur Resilienz. Ich habe zum Beispiel letzte Woche in der Einrichtung, im Sommer haben wir da, habe ich bei den Beobachtungen gesehen, die Kinder sind nicht so zufrieden mit dem Mittagessen, die Fachkräfte waren nicht so jetzt zufrieden mit dem Mittagessen, und durch eine Kinderumfrage, Beobachtungen, Gespräche kamen dann eben so Punkte heraus, die geändert wurden. Und so haben die Kinder einfach gemerkt, also es war zum Beispiel der Punkt Warten und der Punkt Lautstärke, und es hat sich jetzt zum Positiven verändert, und so haben die Kinder Selbstwirksamkeit eben erlebt. Wenn ich was sage, dann muss aber auch was folgen. Also das ist wieder unsere Verantwortung, dass wir das dann auch umsetzen und auch nicht nur uns anhören. Und so erfahren sie Selbstwirksamkeit. Ganz ein wichtiger Schlüssel eben auch zum Kinderschutz.
Ja.
Also Grenzen, Meinung, Selbstwirksamkeit erleben durch Partizipation.
Und es braucht die Fachkräfte, die die Offenheit mitbringen, im Herzen und im Kopf. Weil oft ist es im Kopf der Erwachsenen, das geht nicht. Oder man ist so in einem Alltag, das war schon immer so, dass man gar nicht auf die Idee kommt, zu prüfen, was können wir denn anders machen? Wo können wir denn die Kinder einbinden?
Ja.
Weil man einfach so gefangen ist in dem, was man schon immer macht, und obwohl man selber völlig gestresst ist. Jetzt kommt wieder die Mittagessenszeit. Ja. Oh mein Gott.
Und das ist eben das Schöne, auch durch meine Begleitung, dass ich in so vielen Häusern bin und dann von jedem Haus immer irgendwas Schönes sehe oder auch sagen kann, in dem anderen Haus, die machen das so, und ich erlebe das ganz positiv. Also das ist echt durch die Begleitung, also gut investiertes Geld. Genau, und eben bezüglich Kinderschutz auch noch ganz klar, das habe ich ja vorher schon Macht zu haben, wir haben die Macht. Macht birgt aber auch immer Machtmissbrauch. Und das passiert eben durch die Begrenzung von Rechten, und die Wahrung der Rechte ist einfach auch schon mal, sind da viele Sachen und Abläufe passiert, auch in unseren Häusern, um diese Möglichkeit eines Machtmissbrauchs einfach zu verringern, und da gehört einfach eben die Kinderrechte ganz stark dazu.
Ja.
Und das andere war eben noch Bildung, möchte ich nur, ohne selbsttätig zu sein, funktionieren keine nachhaltigen Lernprozesse, Bildungsprozesse. Ansonsten ist es nur Aneignung von kurzzeitigem Wissen, das ich dann wieder vergesse, was oft noch in der Schule so passiert, in Klammern. Und also Beteiligung, Bildung benötigt Beteiligung.
Ja, und das Gehirn funktioniert so, dass ich, wenn ich aktiv beteiligt werde, selber nachdenke, was gibt es für Möglichkeiten, selber nachdenke, was hätte denn dann das für Folgen, also das, was wäre, wenn wir das so oder so machen. Also das aktiviert ja unfassbar das Gehirn, da gehen die Synapsen und verbinden sich miteinander, und das verankert sich.
Und am besten, wenn es in Ihren aktuellen Alltag passiert.
Genau.
Und Ihr aktueller Alltag sind diese ganzen Sachen. Also auch gerade diese Themen Essen, Freispiel, Kleidung, die Toilette ist immer nicht sauber und so. Also das sind alles Partizipationsthemen, und da brauche ich eigentlich gar keine großen künstlichen Angebote.
Also vor allem die Alltags, nicht nur am besten,
genau,
sondern vor allem müssen es für Bildungsmomente diese Alltagssituationen sein, weil die Kinder betreffen.
Ja.
Die kommen aus ihnen innen heraus. Alles andere ist inszeniert.
Und das hat sich schon die letzten Jahre von vom Start meiner Begleitung bis jetzt schon auch ganz viel verändert einfach auch. Und das nächste ist noch ein großes Thema Demokratiebildung. Es heißt ja auch Kinderstube der Demokratie. Mhm. Und das ist mir schon auch wichtig, gerade in der heutigen Welt, wo die Demokratie schon auf wackeligeren Beinen, finde ich, steht. Ist es eben wichtig, dass die Kinder nicht erst merken in der 8. Klasse Sozialkunde, wie Demokratie funktioniert, sondern auch, wie lerne ich wieder, sind wir wieder bei Bildung, durch Selbsterleben. Und sie erleben es einfach, Beispiel des Mittagessen, was ich vorher gesagt habe. Ich sage meine Meinung, ich bringe mich ein, ich trage aber auch Verantwortung. Und das ist aktive Demokratie und das muss von Anfang an passieren. Und auch, es ist ja auch eben eine Haltung, habe ich gesagt. Da gehört Respekt, Wertschätzung dazu. Und auch das wieder, wie lernen Kinder Respekt und Wertschätzung, indem dass sie das widerfahren, also selbst erleben, indem dass ihre Würde auch Beachtung findet. Und da gibt es zwei Bücher, die bringen das ganz toll ein, eben auch, also Erziehung prägt Gesinnung oder auch Die Kindheit ist politisch. Wer sich da noch näher damit informieren möchte, da sind sehr schön die Zusammenhänge auch von eben der Kindheit und dem Umgang zu eben der Demokratie verknüpft. Und ich finde das ein ganz wichtiges Thema.
Kinder bringen naturgegeben ganz fantastische, wunderbare Dinge automatisch mit auf die Welt. Aber die Demokratie ist ihnen nicht in die Wiege gelegt. Das braucht es zu erfahren und mitzuerleben.
Leben, genau.
Damit es sich dann in vielerlei Hinsicht verankert. Ja?
Ja.
Genau. Lass uns einen Blick drauf nehmen, so auf unsere Entwicklung. Wir haben vor 10 Jahren... Wie auch immer, egal.
2013 habe ich, glaube ich, die Prüfung 10
Jahre,
gemacht.
Ja, 10 Jahre. Haben wir so einen Masterplan aufgestellt, einen völlig unrealistischen. Wir machen jetzt 2-3 Jahre unsere Beteiligungsprojekte und nach 5 Jahren haben wir alle unsere Verfassung. Pläne sind dazu da, um sie umzuwerfen. Wir haben gemerkt, jeder hat sein eigenes Tempo und dass jedes Haus eine ganz individuelle Begleitung braucht. Und haben daraufhin, oder du hast daraufhin auch immer wieder deine Methoden umgestellt, deine Varianten umgestellt und gesagt, okay, Teamfortbildungen sind wichtig, die bilden die Basis, aber dann muss ich in die Häuser. Die brauchen Begleitung, damit dieser Praxistransfer funktioniert, weil da oft der Knackpunkt drin war.
Ja.
Angefangen haben wir mit den Beteiligungsprojekten. Und das war damals, du hast vorher, hab ich innerlich so schmunzeln müssen, gesagt, das ist die einfachere Methode, bevor die Verfassung kommt. Aber da haben wir gut geknappert mit den Beteiligungsprojekten.
Ja.
Erzähl ein bisschen.
Ja, ein großer Knackpunkt ist der Faktor Zeit einfach. Also wenn ich die Kinder beteilige, kostet es Zeit. Ich glaube, das weiß jedes Elternteil. Wenn die Kinder selber die Spülmaschine ausräumen oder die Wäsche aufhängen wollen, dauert das ein bisschen länger. Aber genau, und genauso ist es bei Beteiligungsprojekten. Wenn sie ein Fest planen sollen oder die Raumgestaltung übernehmen, dann brauche ich ja ganz viele Zwischenschritte, die wir als Erwachsenen automatisch machen. Aber ich muss ja erst die Kinder informieren, mitholen, Methoden dazu machen. Ja, und das dauert teilweise 2-3 Monate, bis dann so ein Fest wirklich steht, das von den Kindern geplant worden ist. Und das war für manche Erwachsenen einfach wirklich viel zu lange. Also oft sind die Erwachsenen an die Grenzen gestoßen, weniger die Kinder. Teilweise war auch manchmal zu viel gewollte Rechte den Kindern übergeben. Das ist auch ein großer Lernfaktor bei mir jetzt. Ich sage immer lieber, wir öffnen weniger und behalten doch lieber ein bisschen mehr Macht und Rechte. Und die, wo wir aber abgeben, das machen wir gescheit.
Ja.
Das war so ein Knackpunkt, habe ich auch nochmal viel dazu gelernt. Und aber natürlich auch, oft kam das so drauf, gesattelt zu dem normalen Kindergarten, Kita, Alltag, so, also von Vorschule und dann jetzt im Herbst sind die Herbstsachen dran zum Basteln und zu machen, Laternenfest, dann Weihnachten, Ostern, Muttertag, Vatertag, Sommerfest. Puh, und jetzt sollen wir noch so ein Beteiligungsprojekt machen. So nennst du immer die vielen alten Zöpfe, die waren halt damals vor 10 Jahren schon noch mehr da und die sind jetzt gut, finde ich, alle abgeschnitten worden. Und ich bin mir sicher, jetzt würden die Beteiligungsprojekte auch in manchen Haus, wo es am Abend, vielleicht sogar teilweise sind sie auch gescheitert, muss man so ehrlich sagen. Mhm. Aber ich sage jetzt nicht gescheitert, das Projekt wurde vielleicht nicht zu Ende geführt, aber gelernt haben alle wahnsinnig viel daraus.
Und wir haben uns alle entwickelt.
Genau.
Die Häuser haben sich entwickelt, du hast dich entwickelt, ich habe mich entwickelt. Und wir haben ja damals so Begleitinstrumente gehabt und gesagt haben, okay, liebe Leute, ihr könnt euch im September nicht das Jahr voll planen, wenn ihr mit den Kindern arbeiten wollt. Also entweder gehe ich mit den Kindern aktiv durch das Jahr, dann habe ich Zeit dafür, oder ich verplane es von oben herab und dann bin ich aber voll. Da ist keine Zeit dazwischen, diese Erfahrung haben wir gemacht. Wir haben diesen aktionsfreien Juli, der schönste Monat im Jahr, und der war immer voll geknallt mit Veranstaltungen und allem Möglichen. Und nicht bei allen, aber bei vielen war dann der Effekt, dann war der Juli aktionsfrei und das wurde dann aber vorher alles ein. Also es war nicht im Sinne des Erfinders, dieser Prozess wirklich loszulassen, diese alten Zöpfe abzuschneiden, um Neues reinzunehmen. Also ein altes Paar Schuhe weg, ein neues rein.
Und auch dieses Verständnis, es muss jeden Tag passieren und man muss jeden Tag dran arbeiten. Mhm. Aber das war ja auch eben, du hast jetzt gesagt, am Anfang, um bei meiner Vorstellung, was ich jetzt auch alles mache. Also das war auch, am Anfang war ich in einem Haus und dann kam ich einmal nochmal und dann ja vielleicht 2 Jahre wieder nicht mehr. Mhm. Mittendrin muss man ja auch sagen, war ich auch mal gar nicht mehr da aufgrund von Schwangerschaft und Elternzeit. Also genau, und das nimmt halt jetzt schon, also die alten Zöpfe sind weg, das Bewusstsein ist anders, auch die Stabstelle ist anders aufgestellt. Mhm. Die ganzen Bausteine, die jetzt dazugekommen sind die letzten Jahre, haben da schon Turbo angezündet.
Mhm. Wir sind gewachsen. Mhm. Das ist unsere Pädagogik. Da gibt es jetzt nichts zu rütteln. Und wir schieben jetzt nicht nur extra ein Fest rein, weil die Eltern jetzt ein Fest wollen, sondern wir lassen die Kinder da bestimmen und das ist so ausgegangen, diese Abstimmung.
Und die Transparenz braucht es natürlich.
Und die Transparenz.
Und warum eben? Man muss die Eltern eben da mitnehmen. Warum ist es jetzt wichtig, dass das Kind, ja, dass das Kind die volle Prozentdose auch mal wieder mit nach Hause nehmen darf? Da sind ja immer auch Ängste und Sorgen dahinter, genauso wie es davor bei den Fachkräften waren. Und da gehört einfach ganz viel Austausch dazu und Dialog. Und mittlerweile, letztes Mal war ich auch erst in einem Haus, hat mich ein Papa sogar extra aufgehalten und hat gesagt, ach, Sie sind die Frau Köttler. Sie sind dafür da verantwortlich, dass mein Sohn daheim oft sagt, das darfst du gar nicht entscheiden. aber er hat es total positiv gemeint. Ja. Und das ist ja das, da geht ja dann mein Herz vollkommen auf, wenn die Kinder nicht nur in den Kita-Kontext ihre Rechte kennen und mitbestimmen und für sich einstehen, sondern auch in den gesellschaftlichen, in der Familie, in der Schule später und so weiter.
Ja.
Ja.
Da hast du mal so ein schönes Beispiel gehabt von dem Kindergartenkind, wo das Geschwisterschulkind erzählt hat, dass es angeschrien worden ist von der Lehrerin.
Mhm. Erzähl genau. Es. Hat mir eben auch eben eine Erzieherin erzählt und dann hat das jüngere Kind gesagt, das ist nicht das Recht der Lehrerin, das darf sie nicht, ob denn die Lehrerin die Kinderrechte nicht kennt. Das finde ich super.
Das ist Kinderschutz.
Ja.
Das ist Resilienz fürs Leben. Wunderbar.
War, was wir alles schon erreicht haben, aber ich denke auch, dieser Partizipationsweg wird auch nicht zu Ende sein und es ist auch so eng verknüpft mit allem. Also das ist auch nochmal das Schöne, finde ich, also es kamen ja noch andere Themen dazu, auch die gewaltfreie Pädagogik fließt natürlich ganz stark mit ein.
Ja, die Kinder sind letztendlich die besten Werbeträger, die das transportieren, was in der Kita passiert. Und die Fachkräfte sind genauso in der Verpflichtung und in der Verantwortung, diese Dinge transparent zu machen. Weil, da haben wir letztes Mal gesprochen, diese Partizipationsprozesse sind nicht so sichtbar, als wie wenn ich einen Aushang mache, wir haben heute gebastelt und wir bereiten uns auf das Fest vor, sondern das sind ja diese Interaktionsqualitäten, die da entstehen und wo Bildungsmomente sind. Und das transparent zu machen, das ist auch die Aufgabe der Fachkräfte. Mhm. Und auch da sind wir schon viel besser geworden.
Ja, das hat dann oft ja auch zu vielleicht auch Vorwürfen oder auch Konflikten geführt, auch mit Eltern. Ja, das kann ja nicht sein, es ist total kalt und mein Kind hat keine Jacke an, gell? Oder eben die besagte Brotdose ist voll. Und das muss mit den Eltern, darüber muss geredet werden und es entstehen halt nicht so viele Produkte. Mhm. Also es Gespräche und im Alltag zusammen gestalten, das ist halt dann kein Apfel, der jetzt ausgeschnitten an der Fensterscheibe hängt. Mhm. Und das, genau, da sagst du ganz was Wichtiges, das ist ganz, ganz wichtig. Da ist schon viel passiert. Ich glaube, da können wir noch immer mehr machen. Deswegen haben wir ja auch zum Beispiel jetzt auch unsere Homepage und auch diesen Podcast dazu.
Genau,
um da immer noch mehr aufzuklären einfach, um es sichtbar zu machen. Und auch, das ist mir jetzt noch total wichtig, dass das noch da ist. Partizipation heißt ja nicht, alle die Kinder dürfen plötzlich alles alleine machen. Und ich habe ja schon zuerst gesagt, es ist auch okay, wenn in einem Haus die Kinder vielleicht die Matschhosen noch nicht selbst entscheiden dürfen, in einem anderen schon, weil erstens müssen alle Fachkräfte mitgehen. Und es ist einfach ganz wichtig, Partizipation heißt nicht, ich habe meine Verantwortung nicht mehr, meine Fürsorgepflicht. Und das war oft auch so die Angst der Fachkräfte dann auch. Verletze ich denn dann nicht meine Fürsorgepflicht? Und ist auch oft die Angst von Eltern eben. Sieht denn da dann keiner, wenn mein Kind draußen friert? Also es entbindet nicht von der Fürsorge. Und das muss immer abgewogen werden. Wo ist so, überwiegt jetzt gerade der Bildungsprozess fürs Kind? Oder muss ich auch als Erwachsener eingreifen und vielleicht sogar mal machtvoll eingreifen?
Schützende Macht.
Schützende Macht. Und das muss eigentlich immer abgewogen werden.
Genau, man ist in einer ständigen Reflexion. Als pädagogische Fachkraft, so wunderbar dieser Beruf ist, genauso muss ich mich ständig mit mir, mit meinem Verhalten, mit dem Verhalten der Kolleginnen und mit den Kindern auseinandersetzen und überlegen, war das heute gut, war es nicht gut, beziehungsweise auch sehr spontan eingreifen und letztlich aus dem Bauch raus dann reagieren, wenn Gefahr in Verzug ist oder wenn ich einfach Entscheidungen treffen muss, weil die Situation so ist.
Und du hast jetzt gerade gesagt, aus dem Bauch raus, und das ist eben so entscheidende, dieses aus dem Bauch raus kann vielleicht manchmal ein gutes Bauchgefühl sein, wenn ich eine gute Biografie habe, wenn ich ein gutes Fachwissen habe, wenn ich mich schon viel reflektiert habe. Wenn ich aber da noch sehr unreflektiert bin, dann ist eben das Bauchgefühl oft keine verlässliche Quelle, weil ich dann oft, gerade in so stressigen Momenten, so mein altes Ich, meine alten Erfahrungen, die gut, aber vielleicht auch nicht so gut sein können. Und dann kommt wieder dieses, ja, aber wenn es jetzt nichts ist, brauchst du vor allem danach nicht kommen, wenn es dann Hunger hast, so zum Beispiel.
Genau.
Und also das
bewerten
genau,
wir dann wieder. Ja?
Genau. Und wie du schon gesagt hast, ist so ein ständiger Kreislauf. Also Haltung, ich gebe Macht ab, machen Erfahrungen, wir schauen, wie geht es den Kindern, wie geht es uns. Wir sprechen darüber und dann kommen wieder neue Handlungen. Und es ist so schön, auch gerade mit Teams, die jetzt schon zum zweiten, dritten Mal die Verfassung überarbeitet haben, habe ich jetzt erst gerade wieder eine zurückbekommen. Da war früher zum Beispiel die Nachspeise noch begrenzt auf eine Portion. Oder auf zwei Portionen höchstens. Und jetzt ist sie zurückgekommen, das kannst du alles komplett streichen. Das ufert überhaupt nicht aus. Also sie haben überhaupt keine Sorge. Und wenn es einzelne Kinder gibt, die vielleicht mit diesem Entscheidungsrecht noch manchmal Schwierigkeiten haben, dann gehe ich mit diesem Kind in den Dialog und schaue, wie kann ich dieses Kind begleiten.
Genau.
Und deswegen ist es, das ist so schön, wenn dann immer mehr so Begrenzungen eigentlich wegkommen, weil wir immer mehr Vertrauen zu den Kindern haben.
Wie du am Anfang gesagt hast, also lieber erstmal weniger, weil das können wir verlässlich anbieten. Und das Mehr kommt automatisch. Also auch der Lernprozess von uns beiden, so am Anfang auszuhalten, okay, und warum sind wir da noch so eng in manchen Paragraphen oder Rechten, das wirklich stehen zu lassen, weil das Team ist, an dem Punkt ist es genauso weit und dann ist es gut so. Und wenn das Team da anfängt, dann erweitert sich's, weil die Erfahrungen, und das ist ja alles Fantastische, bin ich wieder bei den Erwachsenenköpfen, die Schranken im Kopf haben. Und wenn die dann mal den ersten Schritt geschafft haben, Kinder tatsächlich echt beteiligen und danach sind nicht nur die Kinder glücklich, sondern auch die pädagogischen Kräfte sagen, wow, es ist viel besser, es ist entspannter, es ist ruhiger, wir haben weniger Konflikte, warum machen wir das nicht schon lang so? Aber dann war einfach jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.
Ja.
Und nochmal einen Satz dazu, ja, jeder von uns verfällt immer wieder mal in alte Muster, gerade in Stresssituationen und so weiter. Ich möchte nicht sagen, das ist in Ordnung, doch, ich möchte eigentlich schon sagen, es ist in Ordnung, weil es passiert.
Ja.
Der wichtige Schritt ist, was mache ich danach, wenn ich festgestellt habe, jetzt bin ich wieder in dieses alte Muster zurückgefallen. Das Erste ist, sich dessen bewusst zu sein. Dazu muss ich wieder Biografiearbeit, damit ich es überhaupt merke. Das Zweite ist, mit dem Kind in Dialog zu gehen und zu sagen, das tut mir leid. Ich habe dich angeschrien oder ich habe über deinen Kopf hinweg bestimmt, weil ich in so einer Stresssituation war. Aber das war nicht richtig. Ich habe dein Recht verletzt. Oder mit Kollegen und oder mit Kolleginnen in den Austausch zu gehen, wie kann ich das für mich besser lösen? Also diese Offenheit und diese Transparenz, diese Reflexion zu haben, dann bin ich auf der absolut guten Seite. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Es ist in Ordnung. Aber ich bin pädagogische Fachkraft. Ich muss diese Reflexions- und Biografiefaktoren in meiner täglichen Arbeit immer mit einbinden. Sonst bin ich in diesem Beruf, und da bin ich auch knallhart, nicht richtig.
Ja. Und bezüglich Partizipation, das ist eben, wie gehe ich dann mit dem Kind ins Gespräch, ist eben das wieder dieser Beschwerdeverfahren, was ich ja auch mit den Teams erarbeite, dass die Kinder wirklich Beschwerde wissen, sie können sich auch über Fachkräfte beschweren.
Ja.
Und das ist auch total spannend. Und da gibt es auch Häuser, die wirklich sogar aktiv Beschwerden über sich selbst herausfordern bei den Kindern, in denen es zum Beispiel ein Beschwerdebuch gibt über Fachkräfte, wo Kinder sich beschweren dürfen und das auch reinschreiben dürfen. Also das ist ja dann nochmal, also vielleicht merke ich es ja manchmal nicht mal, aber dass die Kinder dann befähigt werden. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Teil zur Partizipation, die Beschwerdeverfahren, die ich auch den Teams begleitet habe.
Ja, war auch ein langer Prozess. Genau, Partizipation ist ein wunderbares Thema vom Kinderschutz. Und wenn man sich das Gespräch, das wir jetzt gerade geführt haben, so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, was das bedeutet, in welcher Aufmerksamkeit, in welcher Wertschätzung, in welcher Augenhöhe man Kinder begegnet. Ja? Das ist ein würdevolles Verhalten, eine würdevolle Begegnung. Und da brauche ich keine Studien und kein pädagogisches oder psychologisches Wissen, um mir darüber klar zu werden, dass Kinder, die so aufwachsen dürfen, einfach Flügel bekommen. Die blühen auf. Und damit würde ich jetzt das Thema Partizipation tatsächlich abschließen, weil wir sind schon wieder über der Zeit drüber, und meine Abschlussfrage an dich stellen. Was wünschst du dir für dich selbst, für uns als Kreisverband, und was wünschst du dir für die Welt?
Kleine Abschlussfrage.
Klein,
kurz und kurz und knackig. Weil für mich selbst wünsche ich mir einfach, dass ich weiterhin, also ich liebe einfach meinen Beruf, gell? Und ich liebe auch selber zu lernen und mich weiterzuentwickeln, und ich hoffe, das gelingt mir weiterhin. Dann für uns als Kreisverband, dass der Turbo weiter gezündet bleibt.
Yes.
Und für die Kinder und für die Welt wünsche ich mir einfach, für die Kinder im Kleinen wünsche ich mir, dass sie das, was du eigentlich gerade gesagt hast, mit dieser Würde und sie wirklich ernst zu nehmen, sie im Kleinen erfahren, in der Familie, in der Kita. Und für die Welt, dass die Gesellschaft, also es würde, gerade haben wir ja dann auch Wahlen, überall ist immer, Kinder sind unsere Zukunft, wünsche ich mir einfach, dass es einfach mal ernst genommen wird und dann wirklich auch danach gehandelt wird.
Ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank, Gabi, für deine Zeit. Danke für dein Sein. Und vor allem danke, dass du dein Sein bei uns so wirkungsvoll auf den Boden bringst. Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war
der Podcast für große Menschen.